schon hier bei, also in Forchheim?
Wir sind jetzt ziemlich genau ein Jahr hier. Ich habe am 15. April letzten Jahres den Dienst begonnen und im letzten Märztag sind wir mit unserem zweiten Umzugswagen dann hergekommen.
Jawohl.
Hier die Alte Reut, also hier ganz in der Ecke von Prenzlberg in dieser Nähe.
Genau.
Nein,
ich
bin was von der Rost.
Achso,
ja, so ist besser.
Wir können es auch so machen. Bist auch ein bisschen Technik, glaube ich, schon gehört, ja? Genau. Und habt ihr euch einigermaßen schon eingelebt hier in der Fränkischen? Habt ihr schon die Orte alle mal so ein bisschen besucht?
Naja, ich sag mal so 50-50, weil durch diese ganze Lockdown-Geschichten ist ja auch viel so immer wieder verboten, ne? Dass man nicht darf. Dabei ist das so, sind wir noch mitten im Ankommen. Natürlich haben wir schon einiges kennengelernt, fühlen uns auch sehr wohl, aber auch vieles freuen wir uns noch.
Jawohl, schön. Und wo wart ihr vorher im Dienst?
Wir waren vorher in Sonthofen im Allgäu, südliches Allgäu, unweit der österreichischen Grenze. Auch das Weltcup-Skispringen in Oberstdorf war dann nicht weit weg. So da in der Ecke, da waren 5,5 Jahre, da war meine vorherige Stelle.
5,5 Jahre, ja. Gut, ja. Und wie lange bist du schon im pastoralen Dienst?
Ja, ich bin jetzt im 11. Jahr, bin ich Pastor. Und davor war ich, ich würde sagen, in meinem vorherigen Leben war ich bei Siemens im Vertrieb tätig. Ich hatte früher mal BWL studiert und dann habe ich eine gewisse Wende, eine gewisse Berufung erfahren und so bin ich Pastor geworden und das jetzt im 11. Jahr.
Sehr schön. Okay, also Gott beruft auf BWL, sehr schön. Ja,
das ist gnädig, ja.
Gut, ja, ich denke mal, also die Familie habt ihr schon kennengelernt hier.
Genau, ich bin mit meiner Kerstin hier, das ist meine Frau Kerstin, das ist mein Daniel, mein erster Sohn sozusagen, 15 Jahre alt, dann fliegt hier noch mein kleiner Sohn rum, der Benjamin, der ist 7 und dazwischen gibt es noch zwei Töchter, die Sarah mit 11 und die Hannah mit 13.
Aber auch herausfordernde Zeiten wahrscheinlich für euch als Familie.
Das kann ich sagen.
Echt schwierig.
Ja.
Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, dann darfst du wieder Predigt.
Ja.
Ja,
der Mantel.
Wir waren in Ostfriesland.
Ah ja.
Hier. Ja, wir waren in Ostfriesland. In der Tat, da war meine erste Stelle nach dem BWL-Studium, nach dem Theologiestudium. Und da habe ich so mein Vikariat absolviert. Das war eine besondere Zeit, war aber nicht meine erste Zeit in Ostfriesland. Ich war auch schon mal zu Teenagerjahren in Ostfriesland. Von daher habe ich also massiv ostfriesische Erfahrung. Dazu dann die Bergostfriesen praktisch, so werden die Allgäuer auch genannt, was sie nicht selber nicht wissen. Genau, also gewisse Ähnlichkeiten haben sie wiedergefunden. Und jetzt im Frankenland, mal eine ganz andere Erfahrung, aber die Franken scheinen mir schon ein nettes Völkchen zu sein. Also ich habe den Eindruck, das könnte gut passen. Scheint ja auch so ein Völkchen zu sein, ne, das so ein bisschen auch sagt, was es so auf dem Herzen hat, so ein offener Typ, ne, das kommt mir entgegen, das ist angenehm. Ja, angenehm. Auch die Landschaft hier ist total Hammer. Es ist so ein bisschen, als wir damals noch in Allgäu waren und sich dann anzeigte, es wird sich was verändern, wo geht es denn hin? Man fragt, hat natürlich auch Wünsche an Gott, man hat Fragen an Gott, man hat manchmal auch Befürchtungen, wie könnte es denn sein? Und irgendwie, also hat auch gerade meine Frau sich so ein bisschen irgendwie Ostfriesland 2 gewünscht, ne? Das wäre doch ganz toll. Ich persönlich schätze immer noch meine alte Heimat, wo ich aufgewachsen bin, auch meine Frau aufgewachsen ist, Wolfenbüttel, so in Niedersachsen. Und irgendwie ist es ganz toll, wo wir jetzt hierher gezogen sind, dass sich vieles findet. Es hat so einen Touch von Ostfriesland so ein bisschen, natürlich ein bisschen hügeliger, natürlich, aber auch gerade hier jetzt so die Ecke, Prenzlberg, wo wir wohnen, es hat so was Ländliches, es ist viel Natur da, es ist gemütlich, eher dörflich und gleichzeitig bin ich in Forchheim eben Pastor und es hat was Städtisches, einfach richtig toll. Also wir sind richtig froh, hier zu sein. Da kann man dann schon dankbar werden. Ne? Da kann man schon dankbar werden und ich muss es wirklich sagen, ich bin so dankbar, dass wir hergekommen sind und bin so froh, dass das passiert. Und das war wirklich eine harte Nummer, es war eine wirklich harte Geschichte. So diese Zukunftsfindung war nicht einfach und dann sind wir umgezogen und dann im ersten Lockdown. Ja? Das müsst ihr euch mal vorstellen, im ersten Lockdown umziehen. das ist nicht wirklich ein Geschenk. Da waren zwei Umzugsfuhren. Und die erste Fuhre war, da war einfach nicht klar, wie wir können helfen. Da hieß es, 5 Umzugshelfer würden da sein, dürfen da sein. So haben wir den ersten 7,5-Tonner beladen. Beim zweiten war dann immer unklar, ob man überhaupt noch was darf, ob man überhaupt noch irgendwie was darf, Ausgangssperre und so weiter. Und dann ging es damals auf den 15. März zu. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Und das war dann das erste Mal in Deutschland, dass in einem Sonntag kein Gottesdienst gefeiert werden durfte. Das war echt der Hammer. Und ich musste so denken, boah, das haben nicht mal die Nazis geschafft, dass es keinen Gottesdienst in Deutschland gibt. Was für eine Zeit. Und in dieser Zeit war dann unser zweiter Umzug, der zweite 7,5-Tonner. Und das war wirklich ein Wagnis. Und dann die Politik ging immer weiter. Und da war schon die Frage, Mensch, was geht? Und da war schon der Gedanke, da haben wir schon, ach, jetzt laden wir den 7,5-Tonner voll und so. Und dann, als er dann voll war, kam abends, so am späten Nachmittag, die Nachricht, es darf auch bei Umzügen, darf keiner mehr helfen. Es darf nur der eigene Haushalt das machen. So, dann hatten wir den 7,5-Tonner voll. So, dann habe ich gedacht, eigentlich war gedacht, am nächsten Tag nach Forchheim zu fahren, so in Ruhe. Und ich dachte, das wird nichts und so, weil vielleicht müssen hier, der Daniel und ich, das Ding dann alleine ausladen. Ne? Kannst du dir vorstellen, 7,5-Tonner zu zweit. Das ist schon ein Sport. Aber wir sind dann durch die Nacht gefahren. Also noch, wenn, dann brauchen wir den ganzen Tag, müssen wir irgendwie schaffen, um das Ding dann zurückzugeben. Sind wir also in die Nacht gefahren, los, im Weg telefoniert, dann auf der Fahrt mit dem Manfred Böhnlein telefoniert, den kennt ihr wahrscheinlich auch, der eine oder andere hier, der war so der Koordinator für das Umzugsteam. Ich gesagt, Mensch, das müssen wir vielleicht alleine machen und so, weil Verbote und so. Und er sagt, bist du verrückt geworden? Und nein, bin ich verrückt geworden. Ist einfach so. Ich muss gucken, mit dem Ausatmen hier. Was für ein Sprecher. Okay. Naja, dann hat auch jemand aus der Gemeinde gebeten, hat beim Landratsamt Forchheim dann angerufen, ob wir nicht doch Helfer haben können. Das haben die dann abgelehnt. Aber dann meinte der mich aus der Forchheimer Gemeinde da unterstützt, vielleicht rufst du morgens noch mal selber im Landratsamt Forchheim an. Und dann habe ich das auch gemacht. Wir haben vorher noch gebetet. Und dann habe ich meine Situation geschildert, wie es denn aussieht. Meinte erstmal ganz flapsig, ach, der übt der Sohn, man ist doch bestimmt ein Starker, das schaffen sie doch, ne? Und dachte ich so, ja, du bist ein lustiger Mensch. Aber dann hat er sich erweichen lassen, okay, dann dürfen ihm zwei Haushalte helfen. Und so im Großen und Ganzen ist das dann doch passiert. Das war ganz schön abenteuerlich, ganz schön abenteuerlich. Ja, wie gut, dass wir das überwunden haben und dass alles vorbei ist. Und nein, es ist überhaupt nicht vorbei. Jetzt haben wir wieder einen Lockdown und noch einen Lockdown, noch was. Und das kann einem ganz schön aufs Gemüt schlagen, oder? Wenn ihr solche Geschichten erzählt, wie ich es euch gerade erzählt habe, ist es schön. Ach, das war anstrengend, das war krass, aber jetzt haben wir es überwunden und Halleluja, Gott ist groß. Schön, wenn die Geschichten so enden, aber irgendwie ist es dann nur eine Episode und die, ich muss mich ja noch ein bisschen gewöhnen, über euch zu predigen, dass ich hier nichts kaputt mache. So. Und schön, wenn es dann irgendwann vorbei ist. Und dann leben wir jetzt in so einer Zeit, das ist irgendwie so ein Kaugummi, was sich immer länger zieht, irgendwie es ist nicht vorbei. Es geht immer weiter und du weißt gar nicht, es müsste ja mal vorbei sein, es müsste, aber irgendwie geht es weiter. Und es ist eine Zeit, wo wir ganz schön aufpassen müssen, dass wir nicht auf die Bretter gehen. Ne? Dieses Wort durchkommen ist ein Wort, was ich in den letzten Tagen gerade immer wieder ausspreche, auch so für uns als Familie oder wenn ich mit Leuten zu tun habe, ist einfach wichtig, in dieser Zeit durchzukommen. Man muss wirklich aufpassen, dass man mental nicht irgendwie einen Schaden erleidet. Ich kenne auch Menschen aus meiner Gemeinde, die sowieso schon mit Depressionen zu kämpfen hatten. Und jetzt kommen diese ganzen Umstände und es wird einfach nur noch härter für sie. Und auch manchen, je nachdem wie Leute aufgestellt sind, es ist eine sehr schwere Zeit, die einen hohen Preis kostet. Und ich befürchte auch, dass wir werden irgendwann Statistiken hören, von was mit Familien passiert ist, was mit Ehen passiert ist und so. Und dass es einen großen Schaden angerichtet haben wird. Aber nun haben wir die, die wir Jesus Christus kennengelernt haben, die wir Jesus Christus, unseren Herrn, unseren Gott, unseren Meister nennen können, haben eine Chance. Haben wir die Chance, diese Jünger zu sein, die ein Mehr haben, die was anderes empfangen dürfen, um in dieser Zeit zu widerstehen. Und in diesem Sinne möchte ich diese Predigt verstanden wissen, über Dankbarkeit zu predigen. Es geht nicht darum, ein Gebot einfach gut zu tun. Es geht nicht darum, einfach nett zu sein oder so, sondern vielmehr gerade in dieser Zeit klug zu sein und stark zu sein, um in dieser Zeit wirklich durchzukommen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Wie gesagt, ich war in meiner ersten Stelle war ich in Ostfriesland und so als Jungpastor, als Greenhorn im Dienst. Und immer wieder bin ich in meinem Dienst noch überrascht worden. Und eine Überraschung in diesem Dienst war so die Begegnung mit älteren Geschwistern, so 75 plus. Das waren immer wieder so besondere Begegnungen. Und dann gab es auch ein Ehepaar, die hießen Satov, also heißen ganz viele Satov, also ein Drittel der Bevölkerung dort heißt Satov. Und die habe ich dann auch besucht, das waren Hini und Teda Satov. Richtig schöne ostfriesische Namen. Und sie hatte so mit der Stimme so ihre Probleme und er hatte mit dem Hören so die Probleme. Ne? Die waren so ein bisschen schon so. Und immer wenn ich sie besucht habe, habe ich auch für sie gebetet, dass diese Kommunikation bleibt, dass sie sich als Ehepaar auch verstehen können, dass das fließen kann so zwischen ihnen. Und die waren einfach echt nette Personen, auch so aus sehr armen Verhältnissen gekommen. Und sie konnten auch keine Kinder kriegen, hatten dann eine Tochter adoptiert. Und dann hatte er auch Probleme mit dem Sehen auch noch, hatte aber den Führerschein. Dann haben sie sich so geholfen, sie konnte gut sehen. Dann ist er gefahren und sie saß am Beifahrersitz und hat dann nur geguckt. Ne? Dafür waren sie bekannt, dass sie ihre ganz spezielle Form des Autofahrens entwickelt haben. Und der Herr ist eben auch gnädig, dass er zum Teil auch sehr komische Konstrukte bewahrt. Und so haben sie sich geholfen. Und das war irgendwie dabei, da war also vieles, was sie so nicht hatten. Ne? Dieses Reden miteinander war einfach behindert, diese Mobilität war behindert, sie waren aus ärmlichen Verhältnissen, aber irgendwie war da schon auch trotzdem so ein Friede bei ihnen und es war angenehm, sie zu besuchen. Und dann gab es aber etwas, dass sie hat sich viele Sorgen gemacht. Sie hatte darunter gelitten, dass immer so ein Gedankenkarussell so durch ihren Kopf geht, ne? Dass sie sich dann um ihre Adoptivtochter Sorgen machen und dann gibt es diese Befürchtung, jene Befürchtung und das hat sie richtig, richtig gemartert, das hat sie richtig fertig gemacht und das klagte sie mir dann auch so. Und dann habe ich ihr gesagt und habe versucht, ihr das so zu sagen, du weißt so, wir können Gott auch die Herrschaft in unseren Gedanken geben. Ne? Wir können ihm die Herrschaft in unserem Denken geben, dass da eine Ruhe reinkommt und ich mache das immer wieder auch selber. Ich habe ihr einen Bibelvers gesagt, der steht in 2. Korinther 10, Vers 5. Da heißt es, und wir nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Wir nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus, 2. Korinther 10, Vers 5. Und ich habe ihr das gesagt, dass ich das auch kenne, dass ich Gedanken habe, die ich gerade nicht gebrauchen kann, die mich irgendwo ablenken, die mich verführen wollen oder sonst irgendwas, dass es einen gewissen Kampf auch in den Gedanken gibt. Und da habe ich gesagt, du, ich bete dann immer wieder, Herr, ich befehle meine Gedanken unter dein Gehorsam und erlebe immer dann auch, dass dann sich etwas verändert, dass eine Ruhe reinkommt, dass ich dort sein kann, wo ich bin, beziehungsweise es abwehren kann, was mich hier oben durcheinander bringen kann. Und ich war gar nicht so sicher, ob sie mich verstanden hatte und so, sie nickte dann so, aber ich war irgendwie unsicher. Und dann passierte Folgendes, so nach 2, 3 Wochen erlitt sie einen Schwächeanfall. Ne? Sie war zusammengebrochen und sie kam ins Krankenhaus und dann besuchte ich sie dort. Und dann war ich so da und sie lag dann da so und so, hallo und wie geht's dir und so. Und dann haben wir so ein bisschen Smalltalk gemacht, sie war schon ein bisschen so auf dem Weg der Besserung. Und dann fragte ich sie, sag mal, wie geht es dir eigentlich mit deinen Sorgen, mit deinem Gedankenkarussell, wie sieht es denn da bei dir aus? Und ihr müsst euch so eine ältere Frau vorstellen, gute 80, die da eben so liegt, auch so vielleicht so 1,60 groß, 40 bis 45 Kilo, also wirklich, sage ich mal, eine zarte Persönlichkeit, geschwächt durch den Schwächeanfall. Und als ich sie das frage, wie ist das denn mit deinem Gedankenkarussell passiert und wie geht es dir denn? Plötzlich kommt eine Wachheit in sie, ihre Augen fangen an zu leuchten und sie zieht sich an diesem Dreieck, so zieht sie sich so hoch, guckt mich so an, es ist weg. Es ist weg, sagt sie zu mir. Und in diesem Moment habe ich so einen heiligen Moment erlebt, der mich auch ein Stück erschüttert hat. Und es waren so drei Dinge, die passierten. Es waren nur Sekunden. Aber in diesen Sekunden, die waren wie ein Stück Ewigkeit, was ich da erlebt habe. Der erste Gedanke war, boah, ey, Gott ist cool. Herr, dein Wort ist cool. Du hast Macht. Du befreist. Wow, mit den Gedanken. Das ist total, total super. Und dann kam der zweite Gedanke. Ich habe diese Dankbarkeit dieser Frau gesehen. Boah, wie dankbar ist sie. Wie dankbar ist sie, weil ich kannte ja ihr Leben. Wie dankbar ist sie und sie ist so dankbar, dass sie diesen Frieden, diese Ruhe wieder in ihrer Seele gefunden hat durch Jesu Autorität dann eben in ihrem Denken. Und der dritte Gedanke war, boah, diese Dankbarkeit hast du nicht in deinem Herzen. Boah, das hat mich so getroffen. Ich habe diese Dankbarkeit gesehen, weil ich auch in diesem Moment realisiert habe, ich bete das immer wieder, erlebe das immer, dass es mich befreit, immer. Und ich habe nicht einmal Danke gesagt dafür. Nicht einmal. Und es hat mich in dem Moment so überführt. Boah, ich genieße die Autorität Jesu, eine Seite des Sieges, den er für uns errungen hat, Frieden zu haben. Und ich habe nicht einmal Danke gesagt. Boah, das hat mich richtig getroffen. Und dann war ich irgendwie so wie so ein Boxer, so stehen K.O. und habe diesen Besuch noch versucht irgendwie durchzubringen, aber es hat mich echt total genockt. An diese Geschichte mit meiner älteren Schwester, mit dieser großen Schwester, muss ich immer mal wieder denken, wenn es um das Thema Dankbarkeit geht. Und es ist mir immer wieder ein Vorbild. Dankbarkeit. Was ist für dich Dankbarkeit? Wie geht es dir damit? Wann dankst du Gott? Wann dankst du Gott? Wenn dir danach ist, wenn du so in der Stimmung bist, oder ist es dir ein Gebot, was du befolgen willst? Oder ist es vielleicht, und sollte es das sein, eine Klugheit, die du lebst? Wer von euch achtet auf seine Ernährung? Wer von euch achtet auf seine Ernährung? Ja, die Hand heben, ich muss jetzt nicht so ein Fanatiker sein, aber einfach so ein bisschen drauf zu gucken. Warum tust du das? Weil du weißt, dass Ernährung nicht egal ist. Damit kannst du dein Leben nicht retten und nicht ist alles gut, wenn du gut isst und so weiter. Aber es hat einen wesentlichen Einfluss, darauf zu achten. Und das tust du aus Verständnis, aus Klugheit. Und wäre es ein Ding, das genauso bei Dankbarkeit zu tun, aus einer Klugheit heraus. Es ist auch geboten. Es ist auch geboten. Wir haben das zum Beispiel, das hat die Liesel, ja? Mhm. Liesel ist der Spitzname. Hat die Liesel vorgelesen aus Epheser 5, den Vers 18, ne? Den habe ich hier auch. Das heißt es, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Oder in Kolosser 2, Vers 7, überreich seid in Danksagung. Überreich seid in Danksagung. Und in Epheser 5, Vers 20 heißt es sogar, sagt Gott alle Zeit für alles Dank. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Alle Zeit für alles. Alle Zeit für alles. Gott hat es uns richtig aufgetragen. Und wisst ihr, das ist nicht nur ein begleitendes Gebot, sondern Dank ausdrücken ist etwas, was nochmal etwas mehr tut. Ich möchte das mal demonstrieren. Also Liesel, ich möchte dir jetzt auch nochmal danken für die Predigtvorbereitung, dass ich jetzt ein Konzept mitgebracht habe und dass du mich auch geistig vorbereitet hast. Vielen Dank, Liesel, das hast du wirklich gut gemacht. Ja. Was ist der Fehler an der Sache? Was ist der Fehler an der Sache? Der Fehler an der Sache ist, Liesel hat damit gar nichts zu tun. Liesel hat damit gar nichts zu tun. Ja? Dank ist etwas anderes als Loben. Dank heißt, du bist dafür verantwortlich, dass das Gute mir passiert. Ne? Dank heißt, es gibt einen Geber. Wenn es einen Geber gibt, ist nicht alles bei mir. Wie funktioniert denn Stolz? Stolz sagt, ich habe es geschafft, ich bin stark. Stolz sagt, ich brauche keinen anderen, ich schaffe es ganz alleine. Stolz sagt, mir kann keiner was. Ich finde, dass das Wort Dank ein besserer Gegenpol ist zu Stolz als eigentlich Demut. Um zu beschreiben, was Stolz ist, beziehungsweise was Dank ist. Weil Dank sagt, ich habe etwas empfangen, das hat mich bereichert. Man kann mir etwas geben. Ich bin nicht unbedürftig. Dank sagt, das hat mich bereichert. Ich habe das nicht alles alleine. Und Dank sagt, es gibt einen anderen, der gut ist. Dank hat eine ganz starke Aussage über das Leben, über sich selbst. Dank ist eine richtig starke Kraft. Und gegenüber Gott ist es eine Weise, Gott zu sagen, dass er Gott ist. Ich lese euch mal ein paar Zeilen aus dem Römer 1. Und hört mal gut zu. Das ab Vers 18. Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sei. Und jetzt, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinsterten und so weiter, hat Gott sie dahin gegeben. Das ist dieser Bruch zwischen Gott und den Menschen und Halleluja, Jesus Christus ist der Retter. Aber natürlich, den Jesus Christus als den Retter zu preisen, wir kommen gerade von Ostern her, aber nicht allgemein Sünden und so weiter, sondern es gibt ein Kernding, Gott nicht Gott sein zu lassen. Gott nicht als Gott zu behandeln, Gott nicht als Gott zu ehren und gerade ihm nicht zu danken. Danken ist ein tiefer Kern, Gott als Gott zu behandeln. Hier ist mal eine Geschichte von Jesus vor, die er mit einigen Aussätzigen erlebt, aus Lukas 17, Abvers 11. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch eine Gegend zwischen Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm 10 Aussätzige, Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war, und er verherrlichte Gott mit lauter Stimme, und er fiel aus Angesicht zu seinen Füßen, zu Jesu Füßen, und dankte ihm. Das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Dank ist nicht nett und gehört dazu. Dank ist die Wahrheit, dass Gott gibt. Dank ist die Realität, dass Gott uns Gutes gibt. Und wenn wir es aussprechen, stützen wir diese Realität, die Wahrnehmung dieser Realität. Die große Gefahr ist, dass wir denken, es ist alles normal. So wie ich. Ich erlebe immer wieder diese Hilfe Gottes, diesem Zeugnis, in meinen Gedanken diesen Frieden zu bekommen, seine Autorität. Aber es ist ganz normal. Selbstverständlich. Dank holt uns aus einer falschen Selbstverständlichkeit raus. Danken hilft uns, diese Wahrheit zu erkennen. Gott ist da, Gott ist gut und er ist für dich. Danken ist klug. Und gerade in diesen Tagen ist es ein wirklicher Schutzschild. Es ist ein wirklicher Schutzschild, der uns hilft, in dieser Zeit gesund zu bleiben. Oder zumindest gut zu widerstehen dem, was dich runterdrücken will, was dich entmutigen will, was dir die Kraft aus den Gliedern ziehen will. Es ist vielleicht eine Zeit, sich dieses Wort, sei dankbar in allen Dingen, Epheser 5,20, ganz neu auf sein Herz schreiben zu lassen. So heißt es im Römerbrief unter anderem, ne? Ich habe das Gesetz in ihr Herz geschrieben. Es ist eine Zeit, sich das ganz neu in das Herz schreiben zu lassen, dankbar zu sein. Vielleicht auch wie ich, sich überführen zu lassen: Gott, wie undankbar war ich eigentlich? So viel habe ich für selbstverständlich erachtet. Manches checken wir erst, wie wertvoll es ist, wenn wir es verloren haben oder eine Zeit nicht haben. Im Dezember bin ich in Quarantäne gekommen. Mein Sohnemann, der da in der Schule, hatte 2 Klassenkameraden, die Corona bekommen haben. Zack, Quarantäne für ihn. Positiver Corona-Test bei ihm und dann ganzer Corona-Test positiv bei uns als ganze Familie. Zack, in Quarantäne. Wir haben Glück gehabt, wir hatten alle einen milden Verlauf, das ist soweit gut gegangen, sodass es nicht mehr war als eine Grippegeschichte, so im Großen und Ganzen. Aber diese Quarantäne, ich habe das erste Mal in meinem Leben erlebt, sage ich mal, ein ganzes Stück gefangen zu sein. Ne? Diese Erfahrung habe ich so nicht gehabt. Und auch jetzt in dieser Zeit habe ich ein ganzes Stück verstanden, was es eigentlich heißen mag, wirklich im Gefängnis zu sitzen. Gott sei Dank war ich noch im Gefängnis. Das heißt, ist nicht ganz richtig. Einmal war ich im jungen Jahr noch im Gefängnis als Teenager, aber nur zum Schachspielen mit der Schachmannschaft dort. Ne? Also ich durfte dann auch wieder raus. Und manches Mal habe ich mir gedacht, wenn Leute richtig schlimme Dinge angestellt haben, so was ich, Vergewaltigung, Mord und hast nicht gesehen, einfach nur Freiheitsstrafe. Aber jetzt habe ich das verstanden, was das eigentlich bedeutet. Wenn das wirklich alles weg ist und du darfst das alles nicht. Du bist wirklich gefangen. Und habe gemerkt, boah, wie gut kann es sein oder schön, einfach mit dem Hund gehen zu dürfen. Ja? einfach mit dem Hund eine Runde gehen zu dürfen, einfach einkaufen gehen zu dürfen, ne? Statt dass du immer in deinem Haus bist. Und wir haben es noch gut, weil wir ein relativ großes Haus mit großem Grundstück haben. Dann wusste ich, bei Quarantäne ist nicht so viel Action, so viel Unterhaltung. Du musst dir gewisse Freuden einteilen. Dann habe ich in unserem Garten Laub gehakt und habe nach relativ baldiger Zeit aufgehört, damit ich am nächsten Tag auch noch was zu haken habe. Ja? Was für bekloppte Geschichten du da erlebst. Wofür wäre es vielleicht gut, deinerseits zu danken, wofür du noch gar nicht gedankt hast? Hast du mal für dein Augenlicht gedankt? Was bedeutet es, Augenlicht zu haben? Ich bin jetzt 46 und irgendwie, manchmal muss ich eine Lesebrille aufsetzen. Und hab dann den Gedanken, der Gedanke kommt dann mal, was wäre denn jetzt, wenn du jetzt gar nicht mehr gucken könntest? Oder jetzt laufe ich hier so rum, ich bin so ein Prediger, der auch immer so ein bisschen Auslauf braucht, ne? Deswegen habe ich auch so ein Handmikro, weil sonst mache ich die Technik immer unglücklich, weil immer der Abstand sich immer wieder verändert und so. Ne? Aber einfach so laufen zu können. Ne? Du wirst auch jemanden können, der einen Rollator hat oder vielleicht bettlägerig ist. In diesen Tagen ist es so, dass vieles verboten ist. Geschwister oder Leute können einfach an Gemeindeveranstaltungen nicht teilnehmen, weil sie zu viele Risikofaktoren haben oder so. Oder es ist sowieso gleich verboten und geht nicht und es geht gar nicht. Und dann kriegt man das ein Stück weit mit und dann habe ich plötzlich die Situation von Geschwistern vor Augen, kann mich mehr einfühlen, die bettlägerig sind. Wo ich so denke, Mann, die leben die ganze Zeit im Lockdown. Manometer. Wie dankbar kann ich sein, dass ich so viel Gesundheit habe, so viele Mobilität, vielleicht gesunde Beine habe, dass ich laufen kann. Vielleicht kannst du auch dankbar dafür sein, dass du nicht verheiratet bist. Manch einer ist verheiratet, ist aber todunglücklich. Wenn man im Fernsehen guckt, dann muss man immer die richtige Frau, den richtigen Mann haben, dass man glücklich sein kann. Sonst geht das ja überhaupt nicht. Und so, ne? Das ist der höchste Gipfel des Glücks. Aber das Leben zeigt das gar nicht so. Mancher ist alleine viel, viel glücklicher und kann dafür vielleicht sogar dankbar sein. Oder arbeiten zu können. Vielleicht ist es für dich ganz normal, dass du eine Arbeitsstelle hast und nochmal arbeitest. Ich kenne Lebensverläufe, da wurden Leute nach der 8., 9. Klasse einfach von der Schule, von den Eltern genommen. Brauchst du nicht, musst zu Hause arbeiten. Oder. Es ist so gut, dankbar zu sein. Wenn ich stille Zeit mache, dann beginnt die in der Regel mit einer Sache. Dass ich mir sage, ich danke jetzt erstmal für zehn Sachen. Mache ich wirklich so. Manchmal auch dann 20 Sachen, je nachdem, wie ich gerade so drauf bin. Dass ich einfach sage, ich fange jetzt an zu danken. Und die ersten Sachen gehen ganz schnell, 3-4 Sachen. Aber so ab 5, 6, 7 musst du anfangen nachzudenken. Und das ist gesund. Das heißt ja auch, dass wir Gott mit unserem ganzen Herzen und Seele und unserem ganzen Verstand lieben sollen. Den Verstand zuzuschalten, Gott zu lieben und Gott zu danken. Und in 90%, wenn ich immer, erlebe ich etwas, dass es meinen Geist stärkt. Es stärkt meinen Geist, es bringt mir Inspiration. Weil du kennst es vielleicht auch, du sitzt vor deiner Bibel und irgendwie ist es öde. Du kommst nicht richtig ran irgendwie. Du kannst es schon vom Kopf her lesen, aber es findet keine Inspiration statt. Ja? Du hast irgendwie eine stille Zeit gemacht, oder so, aber irgendwie war es nicht substanziell. Oder du hast gebetet und du hast das Gefühl, du hast nur mit dir selbst gesprochen. Das Gebet ist an der Decke stehen geblieben oder so. Ne? Und das Entscheidende ist, ob es in den Geist kommt. Ob du in den Geist kommst, ob dein Geist aktiv wird und sich mit Gottes Geist verbindet. Und wenn ich das so mache, für 10 oder für 20 Sachen erstmal so zu danken, dann merke ich, wie es den Geist stärkt und wie ich in Inspiration in Verbindung mit Gott komme. Es ist kein Machen, ne? Aber in der Regel komme ich so in eine Inspiration. Warum? Weil Danken Gott ehrt. Also diese Geschichte aus Lukas 17, die ich gerade vorgelesen habe, es ist ein Ehren Gottes, ein direktes Ansprechen Gottes, ein Würdigen Gottes. Gott, du tust mir gut. Es ist auch ein Ausdruck, ich schaffe es nicht alleine. Ich habe mir nicht alles selbst erarbeitet. Ich habe empfangen. Und ich bekenne in dem Danken, im Danken bekenne ich die Wirklichkeit, dass Gott da ist. Im Danken bekenne ich die Wirklichkeit, dass er gut ist und die Wirklichkeit, dass er mir Gutes tut. Und über dieses Zeugnis aussprechen, dieses Gott-Ehren, entsteht eine Offenheit, dass Geist belebt, dass Geist gestärkt wird. Im Psalm 50 heißt es, wer dann opfert, der preist mich und bahnt einen Weg, dass ich ihm zeige, das Heil. Wer Dank opfert, kann manchmal schwer sein zu danken. Ich rede nicht über das Gefühl der Dankbarkeit, ich rede über die Entscheidung, Gott zu danken und dass das Gefühl dann hinterherkommt. Wer Dank opfert, der preist mich, dass ich ihm zeige und offenbare den Weg des Heils. Und dass dann etwas passiert. Besonders schwer ist es manchmal, über Probleme zu danken. Hast du das schon mal gemacht? Für ein Problem Gott zu danken? Es kann manchmal, das heißt, es sollte, es wird hilfreich sein, weil ein Problem ist deswegen ein Problem, weil du noch nicht die Mittel hast, es zu bewältigen. Sonst wäre es ja kein Problem, sonst wäre es nur eine Aufgabe. Es ist deswegen ein Problem, weil du noch nicht das Verständnis hast, den Glauben, die Stärke hast, dieses Problem zu bewältigen, es zu überwinden. Hat dann aber auch die Chance, dass du genau deswegen wächst, dass du genau deswegen von Gott mehr empfängst. Ja, verstehst du? Du hast einen Konflikt mit einer Person Y. Ja? Und du tust das und sagst, Herr, ich danke dir jetzt für diesen Konflikt. Nicht nach dem Motto, Herr, gib mir mehr Konflikte, ne? Also jetzt nicht so eine schiefe Richtung, sondern zu sagen, ich danke dir für die Situation, weil du bist Gott. Und in dem Moment behandelst du Gott als Gott. Du kannst alles zum Besten dienen. Heißt im Römerbrief, heißt es, Gott kann alle Dinge zum Besten dienen lassen. Das kann nur jemand, der wirklich allmächtig ist. Er ist allwissend, er hat immer Rat. Ne? Es ist eine Beschreibung des Christus, ne? Das ist der Geist des Rates, der Offenbarung auf ihm liegt. Er ist niemals ratlos und er ist auch Gott sei Dank nie im Lockdown. Er ist frei, er ist stark, er ist allwissend und fähig. Bloß die Frage ist, behandeln wir auch so, als wenn er so wäre? Oder ist er nur ein besserer Mensch, der es eigentlich mit uns doch tendenziell gut meint? Und wenn wir was falsch gemacht haben, dann hat sich das auch schon wieder erledigt. Sondern ihn wirklich als Gott zu behandeln. Und nicht anders hat er das hier gesagt. Epheser 5,20 sagt, alle Zeit für alles Gott dem Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Alle Zeit für alles. Da sind die Probleme inklusive. Nicht, weil Probleme so schön sind, sondern gerade dort ist es so entscheidend, dass er mit dazukommt. Gerade wenn wir unseren Problemen alleine bleiben, ist ja das doof, oder? Mit Gott zu feiern, das können die meisten. Aber mit Gott im Tal zu überwinden, das ist die Krux. Es heißt im Psalm 23, und dieser ein Vers da drin, in den Tagen verfolgt mich dieser Vers, wo es heißt, du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Gott ist fähig, dir Gutes zu tun in allergrößten Schwierigkeiten. Er braucht keine guten Umstände. Ich brauche, um meinetwegen eine Predigt zu tun, gewisse Umstände, die mir helfen, dass ich das irgendwie halbwegs hinkriege. Ja? Gott braucht die Umstände nicht. Er selbst ist der Umstand, der alles liefert, um etwas gut zu tun. Der dir deswegen helfen kann, auch wenn deine Umstände mies sind, absolut nachteilig sind, dir die Hände gebunden sind, trotzdem zu helfen und zu tun. Aber die Frage ist, sind wir offen? Erwarten wir das? Haben wir Glauben darin? Und darin, dahin kann dich das Danken bringen, wenn du das dann tust. Tu es gerade auch in dieser Bedrängung. Dieser Arbeitsplatz, der schwierig ist. Danke Gott für die schwierige Situation und schau auf ihn, vom Problem weg, schau auf ihn und erwarte von ihm, dass er etwas tut. Und glaube das, danke. Und rechne damit, Herr, du hast eine Lösung, ich sehe sie noch nicht. Du hast Rat, aber ich habe es noch nicht gehört. Denn dein Wort hat gesagt, wer Dank opfert, der preist mich und der bahnt einen Weg, und dass ich ihm zeige, das Heil, die Rettung. Setze Dank ein. Dank ist nicht einfach eine Antwort, die dazugehört. Als ich so Kind war, gab es das auch. Dann kam dann Tante X und Onkel Y zum Geburtstag, haben Geschenke gegeben, mein Geschenk, oh, toll, und so. Und dann war ich mit dem Geschenk im Gange und dann vielleicht das nächste Geschenk. Und dann sagte mein Vater oder meine Mutter mal so, oh, muss ich auch noch bedanken, muss auch Danke sagen. Ne? Das ist dann schon manches Mal vorgekommen. Es ist nicht nett, was dazugehört. Danken ist Klugheit. Danken ist gut. Wie sind eigentlich dankbare Menschen? Stell dir mal vor, jetzt dein Ehepartner, dein Freund, dein, was weiß ich, Bruder, Schwester hier in der Gemeinde oder so weiter, der ist richtig dankbar. Wisst ihr, wie anstrengend das ist, mit dankbaren Menschen umzugehen? Das ist echt hart. Die haben ja immer was zu nörgeln. Ne? Nie zufrieden, haben immer so ein Gesicht. Sind geizig, geben nicht. Und, ja, wie soll ich sagen, sind sehr streitlustig. Ihr merkt schon, ne? Totaler Unsinn. Ne? Dankbarkeit ist so angenehm. Denk mal nach über einen Menschen in deinem Umfeld, wo du denkst, der ist eigentlich ziemlich zufrieden, der ist ziemlich dankbar. Meistens ist die Güte da nicht weit in solchen Menschen, gütig zu sein. Weil wer viel empfangen hat, der gibt auch leichter. Wie angenehm ist Dankbarkeit? Aber für dich persönlich mal als Vision, wäre es für jemanden, der sagt, ey, stimmt, das ist schon ein Gebot von Gott. Ist auch irgendwie vernünftig und so. Und vielleicht ganz anders zu sagen, ja, stimmt. Ja, so möchte ich sein. Das immer ganz anders im Herzen anzunehmen. Ja, so möchte ich sein. Das ist richtig gut. Und wie fühlt es dich für dich persönlich sich an? Wie fühlt es sich für dich an? Ich hoffe, du hast das schon mal erlebt, dass du in einer Situation zutiefst dankbar warst. Wie fühlt es sich an? Ich muss doch sagen, es ist doch so schön, oder? Es ist so schön, dankbar zu sein. Das heißt, was Gott als Gebot da aufträgt, kann man nur sagen, oh ja, ja, ich sollte es erfüllen. Ja, das wäre richtig, richtig gut. Nicht so, ah ja, jetzt kommt Gott schon wieder, oh, danke sagen und so weiter. Sondern, nee, es wäre das Beste für mein Leben. Es wäre das Beste für mein Wohlbefinden, wenn ich dankbar bin. Und ein Segen für meine Umwelt bin ich auch noch. Und in diesen Zeiten wird noch eine andere Seite der Dankbarkeit so entscheidend. Wie gefährdet ist denn ein Mensch, der wirklich Dankbarkeit in sich hat, ja, der es wirklich in seinem Herzen hat? Wie gefährdet ist der in diesen Zeiten einfach nur in Zorn über die ganze Situation zu geraten, in Depressionen zu geraten, in Trübsal zu geraten? Wie gefährdet ist so ein Mensch? Vielleicht auch ein Stück, aber es ist ein richtig dicker Schutz. Ne? Dankbarkeit ist ein richtig dicker Schutz. Ich möchte euch das heute so nahelegen. So. Dankbarkeit als eine wundervolle Verheißung Gottes zu nehmen, die er eigentlich dir geben möchte. Hier, nimm das doch an und lebe. Sei stark, sei geschützt. Sei fähig, dass du auch anderen was geben kannst. Ich erlebe in diesen Zeiten viel auch, wo Menschen dünnhäutig sind, ne? Wo viele Menschen auch irgendwie anders ticken, weil sie einfach schwach geworden sind, weil so vieles, wo die Seele sich an vielen Stellen einfach nicht nähren konnte, weil das, dies und jenes alles nicht geht. Aber wenn du Dankbarkeit hast, dann kannst du auch immer anders für andere da sein. Du bist anders geschützt. Und vor allem in dieser Zeit mit Gott unterwegs zu sein. Und gerade, wenn du diese Dankbarkeit hast, die vielleicht gerade aus dem schöpft, was über so viele Jahre für dich normal war. Vielleicht kannst du auch Dank im Rückblick. Jetzt ist Essen gehen so eine Sache. War eine coole Sache. Meine Frau und ich haben ab und zu mal ihr Abend, ne, machen wir. Und dann ist Essen gehen nicht schlecht. Das ist momentan nicht so ganz möglich. Also to go. To go. Und meine Tochter Hannah hatte das mitbekommen. Und dann fahren wir hier durch Jermannstadt. Und wir kommen hier diese Straße runter, hier so am Netto vorbei und dann Richtung Bahnhof und fahren. Und wenn du da rausfährst, auf die Hauptstraße kommst, da ist dann dieser Hähnchenmann da. Ne? So. Und dann sagte sie zu mir, du Papa, also wenn ihr nächsten Eheabend habt, ne, also die Pommes da, die sind nicht so gut oder so. Ne? Du musst auch woanders hingehen und so. Ne? Dann dachte ich so, erster Gedanke war, was hat denn meine Tochter für eine Vorstellung von Eheabend? Wir gehen doch nicht zur Pommesbude. Zweiter Gedanke war, nee, stopp, stopp, sie hat vollkommen recht. Das ist gerade unser Horizont. So sieht es gerade aus, wenn du irgendwie was essen gehen möchtest. Ne? Manometer. Da kann man sich daran stören und sagen, oh, wie blöd. Ja, ist auch nicht ganz verkehrt, aber vielleicht dann zurück zu, okay, ich merke, danke, Herr, für die Zeit, wo es möglich war. Danke, wo wir schön essen gehen konnten. Danke, wo wir schön in einen Zoo gehen konnten. Wo wir einfach frei in Urlaub fahren konnten. Danke, wo wir einfach mal einen Kaffee gehen konnten, einen Kaffee zu trinken. Danke über den vielen Gutes, was du vielleicht auch in anderen Jahren erlebt hast. Und mache Dank in deinem Leben stark. Und schöpfe aus dieser Wirklichkeit. Es geht nicht um positives Denken und so. Es geht um die Wahrheit, dass Gott in deinem Leben Gutes getan hat. Diese Wahrheit zu ehren und diese Wahrheit von Gottes Güte, Gottes Aktivität in deinem Leben macht dich stark. Schöpfe aus dieser Stärke. Ich möchte diese Predigt mit einem Gebet beenden, das diesen Gedanken in einer ganz wunderbaren Weise aufnimmt. Ein Gebet. Herr, ich danke dir für dieses Spülbecken voller schmutzigem Geschirr. Wir haben reichlich zu essen. Vielen Dank für diese Haufen schmutziger, stinkender Wäsche. Wir haben schöne Sachen zum Anziehen. Und ich möchte dir danken, Herr, für die ungemachten Betten. Sie waren so warm und gemütlich letzte Nacht. Ich weiß, dass viele kein Bett haben. Danke, Herr, für dieses Bad mit allen bespritzten Spiegeln, matschig mit den schmutzigen Handtüchern und den unsauberen Toiletten. Es ist so praktisch. Vielen Dank für diese von Fingern verschmierten, für diesen von Fingern verschmierten Kühlschrank, der dringend gereinigt werden muss. Er hat uns treu seit vielen Jahren gedient. Er ist voll von kalten Getränken und genügend Resten für 2 oder 3 Mahlzeiten. Danke, Herr, für diesen Ofen mit dem übergelaufenen, verkohlten Käse. Er hat so viele Dinge im Laufe der Jahre gebacken. Die ganze Familie ist dankbar für das hohe Gras, das gemäht werden müsste. Wir alle genießen den Hof. Meine Kinder sind gesund und in der Lage zu laufen und zu spielen. Herr, alle diese Aufgaben sagen, du hast meine Familie reich gesegnet. Ich werde sie fröhlich tun und ich werde sie dankbar tun. Auch wenn meine Achse und Kupplung vom Auto knurren, wenn der Wecker klingelt. Ich danke dir, Herr, dass ich hören kann. Es gibt viele, die taub sind. Obwohl ich meine Augen morgen so lange wie möglich geschlossen halte, ich danke dir, Herr, dass ich sehen kann. Viele Menschen sind blind. Und wenn die erste Stunde meines Tages hektisch ist, meine Socken verloren gehen, Toast verbrannt wird und die Gemüter sind gereizt. Wenn meine Kinder so laut sind, vielen herzlichen Dank, Herr, für meine Familie. Es gibt viele, die einsam sind. Auch wenn unser Frühstückstisch nie so aussieht wie die Bilder in Zeitschriften und das Essen manchmal ungesund ist, es gibt viele, die hungrig sind. Und wenn die Routine meiner Arbeit oft monoton ist, ich danke dir, Herr, für die Arbeitsstelle. Es gibt viele, die keine Arbeit haben. Auch wenn ich mich beklage und täglich murre über mein Schicksal und wünschte, dass meine Umstände nicht so bescheiden wären, ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, für das Leben. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Himmlischer Vater, es ist wahr, alle gute Gabe kommt von dir. Herr, und im Danken überreich zu sein, ist keine Last, sondern ist die Antwort auf die Wirklichkeit, dass du gut bist und es so gerne fließen lässt. Dass du treu bist und dass du auch gütig bist, sogar gegen die Undankbaren und Bösen. Vater, du bist wirklich gut. Und ich bitte dich um Gnade, dass du uns hilfst, in deinem Geist dankbar zu sein und so in der Wahrheit zu sein und auch stark, mental, geistig stark zu sein und mit dir verbunden zu sein. Vater, ich bitte dich um Gnade und bitte verzeih uns, wo wir eigentlich das Thema Dankbarkeit vielleicht hätten besser ausdrücken sollen und dich zu ehren. Herr, ich danke dir für dein Wort, das uns hierhin führt. Und ich bitte dich um deine besondere Hilfe, gerade in diesen Zeiten dankbar zu sein und ein starkes Herz zu haben, was in dieser Zeit überwindet und Licht ist. Amen.
Amen.